Bei den aktuellen Temperaturen kommen viele ins Schwitzen. Doch nicht nur die Hitze sorgt für Unruhe, auch der Arbeitsmarkt. Denn eine Zahl sorgt ebenfalls für Schweißperlen auf der Stirn. 38% der Praxismitarbeitenden suchen innerhalb der nächsten 12 Monate eine neue Stelle. Das bedeutet, in einer Praxis mit 10 Mitarbeitenden denken statistisch 4 Personen über einen Wechsel nach. Die entscheidende Frage lautet: Was hält die anderen 62% in eurer Praxis? Und was könnte die 38% zum Bleiben bewegen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Hi, ich bin Diana.
Und ich bin Christian.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Hallo, hallo. Hallo, Christian.
Hi, Diana. Grüß dich.
Na, schwitzt du da oben auch so wie ich?
Ja, ich glaube, hier unterm Dach ist nochmal schlimmer als bei euch, behaupte ich jetzt einfach mal.
Wirklich, wirklich. Ich glaube, wir müssen wie alle aktuell über Klimaanlagen und Ventilatoren nachdenken. Also Ventilatoren haben wir schon, aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Wobei es ja ein bisschen abgekühlt ist.
Ja, den Ventilator habe ich gerade für beste Soundqualität im Podcast abgestellt. Ja, also ich hoffe, die Zuhörer wissen das hier zu schätzen. Ne?
Ich habe das Fenster zugemacht. Genau. Also die letzten Tage waren heiß, aber nicht nur die letzten Tage. Für uns waren die letzten 2 Jahre irgendwie ein bisschen hitzig, Christian. Wir hatten ganz schön viel zu tun zu eurem Leidwesen, denn ja, wir wissen natürlich, dass einige von euch seit langem darauf warten, mit uns zusammenzuarbeiten, mit uns einmal darüber zu sprechen, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Vor fast 2 Jahren, ne, mussten wir die Entscheidung treffen, da eine kleine Pause einzulegen oder die Neuaufnahme ein bisschen zu reduzieren und zu verlangsamen, weil wir eben unseren Bestandskunden auch gerecht werden wollen und eine gute Beratung, die wir eben dauerhaft auch mit diesen Mandanten machen, sicherstellen wollen. Und genau, das ist uns überhaupt nicht leicht gefallen, aber das hat eben dazu geführt, dass einige von euch jetzt ziemlich lange warten mussten.
Ich glaube, ihr kennt das aus der Praxis, könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, weil das ist dann ja ganz ähnlich, wie es bei euch ist. Nehmt ihr zu viele Neupatienten auf, könnt ihr dem Bestand gar nicht mehr gerecht werden und die Gesundheit da vielleicht gar nicht mehr im richtigen Maße sicherstellen, wie ihr es immer haben wollt. Gleichzeitig tut es natürlich unheimlich weh, ja, wenn da jemand ist, der behandelt werden möchte und in unserem Fall jemand, der betreut werden möchte. Ja, die Diana hat es gesagt, wir haben uns die Entscheidung damals nicht leicht gemacht, mit einer Warteliste zu arbeiten. Wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich auch viel Feedback von euch bekommen, in alle Richtungen, möchte ich sagen. Wir haben den Podcast ja auch deswegen gestartet, um Tausenden, um allen, im Idealfall allen Zahnärzten und Zahnärztinnen da draußen helfen zu können, auch wenn sie nicht mit uns zusammenarbeiten wollen oder können, weil wir eben Kapazitätsprobleme hatten in den letzten Jahren. Und da gibt es viele, die geschrieben haben, sie finden das super gut, dass wir den Podcast eben genau deswegen oder auch, dass wir den Podcast machen und dass sie den hören können, dass sie natürlich schade fanden, dass sie so lange warten müssen oder eben warten mussten. Gleichzeitig haben natürlich andere von euch auch uns zurückgespielt. Ja, dass sie es doch tatsächlich sehr, sehr bedauerlich finden, dass wir keine Kunden aufnehmen konnten. Ich glaube, manch einer hat es auch so verstanden, als ob wir mit dem Podcast weiter Werbung machen würden und gleichzeitig Leute auf der Liste warten lassen würden. Das war natürlich nicht unsere Intention, ne? Sondern ich glaube, das haben wir auch immer hier offen und ehrlich hoffentlich gesagt. Es ging uns wie möglich in den Podcast oder geht es uns einfach immer nur darum, euch Wissen zu geben, kostenlos, einfach eine Stunde immer auf die Ohren und jeder, der sich damit helfen kann, super. Und wer dann weiter mit uns zusammenarbeiten möchte, da freuen wir uns natürlich auch darüber. Aber ich glaube, so ging so ein bisschen das Spektrum da auseinander in der Wahrnehmung.
Ja, tatsächlich eine harte Zeit auch für uns. Wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, da könnt ihr euch ganz sicher sein, sowohl möglichst schnell an der Liste zu arbeiten, als auch das Team zu erweitern. Wir haben ganz, ganz viel Know-how hier intern weitergegeben. Wir haben das Team umstrukturiert. Wir haben neue Berater aufgenommen an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, meine ich natürlich. Lieber Mike. Und ja, wir haben auch sehr viel an den Strukturen gearbeitet, um schneller zu arbeiten und ja, einfach mehr von euch helfen zu können. Und deshalb hoffen wir natürlich, dass viele von euch mittlerweile von uns kontaktiert wurden. Wir haben von einigen auch eine Rückmeldung erhalten. Falls ihr von uns noch nicht kontaktiert wurdet, dann kann das zwei Gründe haben. Entweder ihr seid noch nicht so lange auf der Liste. Wir sind noch nicht ganz durch, fast versprochen, ja, aber noch nicht ganz. Oder wenn ihr schon länger auf der Liste steht, habt ihr vielleicht unsere Nachricht übersehen. Es kann uns natürlich auch mal etwas durchgehen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ich stand doch schon lange auf der Liste und ich habe nichts von Zeuwi gehört, habe aber immer noch Interesse an einer Zusammenarbeit, dann sehr, sehr gerne einfach mal durchs Postfach gehen, gucken oder einfach proaktiv bei uns melden. Wir sind jetzt, wie gesagt, fast durch und hoffen, euch dann jetzt auch allen zeitnah helfen zu können.
Schreibt ihr am besten an info@zeuwi.de, falls ihr das Gefühl habt, dass wir euch vielleicht übersehen haben. Und der dritte Grund, den es noch geben kann, ist natürlich an alle, die noch nicht auf der Liste stehen sollten. Ich glaube, wir machen sie auch gar nicht mehr auf in dem Sinne, ne? Aber wenn ihr die letzten Wochen, Monate, Jahre gedacht habt, die nehmen in der Beratung niemanden, deswegen melde ich mich erst gar nicht. Ich glaube, ihr habt jetzt vernommen von Diana. Es könnte langsam Sinn machen, je nachdem, wo ihr steht und was ihr an Beratung braucht, euch bei uns zu melden, wenn ihr Lust habt. Und dann würden wir zusammen schauen, ob wir wirklich die Besten sind, um euch an den Stellen zu helfen. Und dann können wir hoffentlich ja wieder Kunden aufnehmen und da würden wir uns super, super drüber freuen. Um das auch nochmal zu sagen, betrifft ausschließlich die Beratung. Ja? Alle unsere Produkte, ob das jetzt ein Zeuwi Reviews ist, ein Pepito ist, ein Zeuwi Connect, ein Zeuwi Flow, you name it. Könnt ihr natürlich jederzeit und mit relativ wenig Vorlauf eine Demo vereinbaren, kann das Team euch zeigen, kann es eigentlich direkt losgehen, ne, weil wir auch da gemerkt haben, dass es teilweise Verwirrung gibt. Es geht ausschließlich um die Beratung und um Zeuwi Control, ja, in dem Sinne.
Genau, denn in der Beratung ist es am schwierigsten, die Kapazitäten aufzubauen und Christian und ich können uns natürlich so wie unser Team auch nicht teilen. Genau, als letztes möchte ich gerne noch Danke sagen, vor allen Dingen an all diejenigen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesprochen haben, mit denen wir jetzt die Zusammenarbeit starten. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Geduld. Bei vielen war es jetzt sogar ein noch besserer Zeitpunkt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und dass wir jetzt gemeinsam durchstarten.
Egal.
So, und jetzt durchstarten ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen, ja, legen wir auch los. Wir haben in der letzten Folge über die Vergütung von Zahnärzten gesprochen und heute sprechen wir über die nicht zahnärztlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Praxis, also über alle anderen Berufsgruppen, sage ich mal, oder Teamgruppen, Bereiche, die ihr in der Praxis habt und wie es gelingt, diese fair zu vergüten und vor allen Dingen auch, was sie überhaupt motiviert und ja, was man da beachten sollte. Und als Basis nehmen wir wieder die dentale Gehaltsstudie. Christian, vielleicht kannst du da noch mal kurz einführen für diejenigen, die letzte Folge nicht gehört haben und auch über die Fakten zu dieser Studie, denn das waren ja dann auch zwei Teile der Studie.
Ja, gerne. Also wir haben mit drei Partnern, mit dem Deutschen Zahnarztservice, mit Team Lieblingszahnarzt und mit der Kanzlei Wilde und Partner eine Befragung gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, aber ja, das, worüber wir heute sprechen, kommt auch viel aus dieser Befragung eben. Da haben wir 3000 Teilnehmende gehabt. Knapp die Hälfte waren dort Praxismitarbeitende, nicht zahnärztlich. Das sind die, um die es heute gehen soll. Im Wesentlichen um ZFA und Aufstiegsfortgebildete. Das heißt, wir haben jetzt für heute auch die Zahntechniker mal ausgeblendet, weil die auch wieder ein bisschen anders sind. Die Infos zur Gehaltsstudie findet ihr auf dentale-gehaltsstudie.de, da könnt ihr auch die ganze Studie runterladen. Heute wollen wir euch so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Studie stehen die Zahlen und viele Fakten. Heute wollen wir euch so ein bisschen auch die Hintergründe und die Geschichte erzählen, die wir in den Zahlen sehen, also die Interpretation sicherlich auch und ein paar Fakten und Sichtweisen, die in der Studie überhaupt nicht drin sind oder zwischen den Zeilen, die vielleicht über den Studieninhalt, der veröffentlicht wurde, hinausgehen.
Christian, ich habe es im Intro gesagt, 38% der Praxismitarbeitenden suchen in den kommenden 12 Monaten eine neue Stelle. Und wir haben ja versprochen, dass wir uns heute in der Folge damit beschäftigen, was denn die anderen 62% davon abhält, beziehungsweise wie könnte es uns gelingen, dass eben bei uns in unserer Praxis niemand wechseln möchte. Und da es heute um Gehälter geht, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das Gehalt eine Rolle in der ganzen Sache spielt. Genau, vielleicht kannst du uns da nochmal in die Auswertung reinholen. Was bewegt denn jetzt zum Jobwechsel Ist es ausschließlich das Gehalt oder gibt es andere Gründe?
Also wir hatten die Frage ja sehr konkret gestellt. Wir hatten nicht gesagt, suchst du vielleicht und eventuell, sondern planst du einen Jobwechsel in den nächsten 12 Monaten, was dann schon die 38%, 4 von 10, ziemlich bedrohlich macht, finde ich. Ne? Ist niedriger als bei den Zahnärzten, interessanterweise. Wer die letzte Folge noch vielleicht im Ohr hat, erinnert sich. Hat sicherlich auch was mit den Geschlechterunterschieden zu tun und damit, dass man als Zahnarzt natürlich besser verdient im Schnitt und häufiger mal auch den Ort wechseln kann wegen dem Job. Ne? Das macht man jetzt im nicht-zahnärztlichen Team eher selten. Gibt es auch, aber ist sicherlich eher die Ausnahme. Das heißt, 38% wollen ganz konkret wechseln und du hast eben gefragt, was sind denn die Gründe dahinter, wenn wir sie fragen, was bewegt euch dazu? Mehrfachnennungen waren möglich, dann ist es halt schon schockierend, dass 8 von 10 sagten das Gehalt. Ja. Also das ist noch ausgeprägter und sehr, sehr extrem, quasi, also fast jede, weit überwiegende Teil von denen, die wechseln möchten, haben gesagt, es liegt am Gehalt. Jetzt ist das natürlich eine Selbstauskunft. Also klar, es war eine Gehaltsstudie und wenn man dann fragt, warum möchtest du wechseln und was ist der Grund dafür, gibt es da vielleicht auch einen kleinen Self-Reporting-Bias, wie man jetzt sozusagen im Neudeutschen sagen würde, wenn man sich mit so Umfragen beschäftigt. Aber das ist schon der mit Abstand größte genannte Grund, zweimal so oft wie die darauf folgenden im Prinzip. Ne? Andere Gründe sind dann die Arbeitszeiten oder vielleicht das Team und die Führung. Also letztlich Arbeitszeiten ist natürlich auch ein struktureller Punkt. Wenn sich das nicht mit meinem Leben vereinbaren lässt, Dauerbrenner, können wir auch mal ein paar Folgen drüber machen. Team und Führung ist dann so der menschliche Faktor, spielt aber viel, viel weniger eine Rolle, zusammengenommen, weniger wichtig als alleine die Vergütung auf Top 1. Ja.
Wahnsinn, ne? Ich glaube, dass viele das unterschätzen tatsächlich. Also wahrscheinlich hätte ich aus dem Gefühl heraus gesagt, dass die Führung und das Gehalt ähnlich wichtig sind, wenn es um die Jobwechselabsichten geht, ne? Wobei natürlich auch die Frage ist, worum geht es bei dem Gehalt, ne? Geht es um die absolute Höhe? Geht es darum, es als unfair zu empfinden für die eigene Leistung? Was sind denn da die Triggerpunkte eigentlich?
Ja, ich glaube, das sind genau die relevanten Fragen, ne? Also das eine ist, was man, glaube ich, in dieser Umfrage sieht, ist, das haben wir schon öfter gesagt, aber das ist ganz wichtig zu verstehen, Gehalt ist ein Hygienefaktor. Okay. Bedeutet, wenn es zu niedrig ist, ist das etwas, was Leute sehr, sehr unglücklich macht, weil wenn ich mir mein Leben nicht leisten kann, wir kommen nachher nochmal auf Stadt-Land-Unterschiede, aber zum Beispiel in München in der Innenstadt mit dem ZFA-Gehalt. Als junge Alleinwohnende ist das natürlich deutlich schlimmer, als wenn ich dann in einer Beziehung bin, wo ich mir eine Wohnung schon teilen kann und die Kosten deutlich runtergehen. Oder oftmals ja auch der Mann dann, leider auch heutzutage, dann in diesem Berufsbild hier der Besserverdienende ist. Dann haben wir noch einen Steuerklassenunterschied, ne? Aber wenn ich da das Gefühl habe, entweder aufgrund der Steuerklasse und da kommt zu wenig Netto raus oder weil ich alleine lebe oder egal in welcher Konstellation ich mir irgendwie das Leben nicht leisten kann oder nicht das für mich drin ist, was ich mir vom Leben erwartet habe, dann flippt das sehr, sehr schnell von, es ist völlig egal, ob die Praxis sonst toll ist, ob der Chef toll ist, ob das Team super ist, ob die Entwicklungsmöglichkeiten super sind, auf, das ist zu wenig Geld. Und dann rettet mich nichts anderes mehr. Das steht nicht in der Studie so drin, aber das haben wir gesehen, als wir es analysiert haben. Ist das Gehalt hingegen ausreichend? Flippt es in die andere Richtung? Und Geld ist dann sehr schnell nicht mehr das dominierende Thema. Dann stehen andere Themen im Vordergrund. Und mehr Geld macht dann auch nicht glücklicher. Ich finde es deswegen wichtig, das so zu betonen, weil wir ja schon in Gesprächen mit Praxisinhabern und auch selbst, kennen wir das als Arbeitgeber und aus dem Freundeskreis, aus Gesprächen mit befreundeten Unternehmern, man schnell das Gefühl haben kann, ja, ist es denn nie genug, wird immer mehr gefordert, muss das Gehalt immer mehr, mehr, mehr. Ne? Aber das ist genau hier der springende Punkt. Es geht nicht um mehr, 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 sondern es geht darum, ist es genug oder ist es nicht genug? Entspricht es dem, was ich brauche? Empfinde ich es als fair? Entspricht es dem, was ich leiste im Verhältnis zu den anderen in meinem Team? So, jetzt haben Mitarbeitende sehr feine Antennen. Ob die immer richtig kalibriert sind oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber jeder im Team hat latent auf jeden Fall Annahmen im Kopf, was er oder sie leistet, was die anderen leisten. Da ist natürlich die Frage, was ist denn wichtig, was ist denn Leistung? Ja, geht es darum, dass ich hier pünktlich meinen Körper reinschiebe oder geht es auch um andere Sachen? Und dann natürlich das eigene Gehalt und dann eben die Frage, passt das eigene Gehalt zu meinem Einsatz und dazu, wie anstrengend sich mein Leben anfühlt und wie ist wohl das Gehalt der anderen und passt es wohl zu deren Einsatz? Ne? Das heißt, unterm Strich, und das hat sich auch in der Studie ganz schön gezeigt, geht es tatsächlich, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, es geht um die absolute Vergütungshöhe sehr, sehr stark. Also wie viel Geld kriege ich? Und es geht um Fairness, Das heißt, was verdienen die anderen? Und das ist jetzt nochmal aus einem Grund deswegen spannend, weil wir in der Studie beobachten konnten, dass das nicht zusammenhängt mit der Wochenarbeitszeit, ja, sondern es geht wirklich um absolute Vergütungshöhe. Bedeutet, dass ihr, so einfach tickt der Mensch dann am Ende, dass es wirklich darum geht, was steht auf meinem Gehaltszettel und was landet auf meinem Konto, bedeutet, dass ihr in den Praxen mit diesem hohen Teilzeitanteil allein schon deswegen im Nachteil seid, weil die Mitarbeitenden nicht im Kopf, nicht korrekt sozusagen differenzieren, was jetzt bei 25 Stunden das richtige Gehalt wäre versus bei 40. Sondern es geht irgendwie drum, mein Leben ist stressig. Wir müssen auch bedenken, dass wir überwiegend von weiblichen Mitarbeitenden sprechen, die auch 2026 rund um die Tätigkeit in der Praxis noch einen Großteil der Care-Arbeit leisten, sei es bei den Eltern, sei es bei den eigenen Kindern, sei es Arbeit im Haushalt, wodurch sich ja schon, sagen wir, eine hohe Gesamtbelastung ergeben kann bei den Mitarbeitenden in der Praxis, bei einer vielleicht niedrigen Wochenarbeitszeit in eurer Praxis. Und wenn dann auf dem Gehaltszettel wenig steht und dann, wie gesagt, kombiniert mit der Steuerklasse 5, dann stellt sich da so ein Gefühl der Unfairness oder dass sich der ganze Einsatz im Leben irgendwie auch nicht lohnt.
Ist total unfair. Warum mache ich das überhaupt?
Ja, und das ist total unfair euch als Arbeitgebern gegenüber, weil ihr könnt nichts dafür, dass der in dem im Privaten noch stressig ist und dass die Kinder haben und dass der Mann sich vielleicht nicht beteiligt an der Erziehungsarbeit oder am Haushalt oder was weiß ich was. Krass auch, dass wir 2026 halt da so noch drüber reden müssen, aber das waren so ein bisschen die Dinge, die wir gesehen haben, auch wenn wir Männer-Frauen-Unterschiede in den Samples anschauen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, wir hatten bei den Zahnärztinnen schon mal einen ähnlichen Punkt auch besprochen.
Genau. Und dann kommt ja noch hinzu, also das eine ist ja eben die absolute Vergütung und reicht mir das? Ne? Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Funktion ab, die ich in der Praxis habe. Ne? Habe ich mich weiterqualifiziert, bin ich vielleicht in der Verwaltung, in der Prophylaxe, vielleicht ist da auch eine größere Zufriedenheit mit dem Gehalt, weil ich eben ein höheres Absolutgehalt habe. Das würde jetzt dieser Logik sozusagen folgen. Natürlich habe ich dann vielleicht auch wieder das Gefühl, ich habe so einen großen Beitrag, ich müsste noch mehr verdienen. Also schwer zu beantworten. Und der andere Aspekt ist ja immer, ist das fair im Vergleich zu den anderen? Oder werde ich hier einfach nur benachteiligt? Oder das Gefühl von, wir verdienen hier alle das Gleiche, aber ich habe das Gefühl, ich leiste viel, viel mehr als die anderen. Guck mal, ich komme immer, ich bin nicht krank, ich bin pünktlich und der Kollege, die Kollegin eben nicht. Und wird das überhaupt gesehen? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor in den Praxen, dass viele das Gefühl haben, dass sie gleich behandelt werden, obwohl sie eben aus ihrem Gefühl heraus und vielleicht auch zu Recht nicht die gleiche Leistung erbringen. Und da braucht es natürlich schon eine gewisse Transparenz, zu der ja sowohl die Praxisinhaber als auch wir alle als Unternehmer jetzt ohnehin verpflichtet werden, da mehr Transparenz über das Gehaltsgefüge zu schaffen und ein Vergütungssystem zu entwickeln und anzubieten, was eben klar macht, welche Faktoren überhaupt bewertet werden und was denn überhaupt für den oder die Inhaberin Leistung bedeutet. Ne? Es kann ja sein, ich habe da ganz unterschiedliche Ansichten zu und eben transparent macht, dass eben nicht alle das Gleiche oder also schon das Gleiche verdienen, wenn sie wirklich gleich qualifiziert sind und gleich in der Leistung sind, aber wenn nicht, dann eben auch nicht. Und darum geht es ja eigentlich in diesem Entgelttransparenzgesetz auch, dass man da mehr Klarheit schafft.
Ja, ich glaube, das ist in der Branche jetzt auch gar nicht unbegründet, dass dieses Gefühl der Ungerechtigkeit herrscht, weil, da kommen wir nachher nochmal drauf, die Vergütung sich schon traditionell stark am Tarifvertrag orientiert.
Mhm.
Das ist ja in anderen Teilen der Industrie ganz anders, ne? Wir sehen auch, dass das zum Beispiel bei den ZMPs und DHs anders ist, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Oder, wie gesagt, die klassischen Berufen in der Industrie, im Vertrieb, da geht es nur nach Leistung. Da kannst du Euro-Werte dran schreiben, was der Vertriebler reinholt und danach wird er bezahlt. Solche Leute haben selten das Gefühl, unfair bezahlt zu werden, solange sie wissen, dass 15% Umsatz Provision in der gesamten Firma gibt für Vertrieb, dann wissen die, ich mache den Umsatz und dann kriege ich das und der andere macht seinen und er kriegt 15% davon. In der Praxis eben über diese starke Tarifvertragsorientierung historisch eine gewisse Gleichmache, damit verbunden eine Tendenz, ältere Arbeitnehmerinnen mit mehr Berufserfahrung, unabhängig von der Leistung und von der Belastbarkeit besser zu bezahlen, wirkt oft bei den Jungen unfair und dann natürlich eben, um das wirklich nochmal zu unterstreichen, fehlt ja oft die Transparenz. Also man ist dann selber 25 Stunden in der Praxis Weiß man jetzt wirklich, dass die andere 28,5 Stunden hat und die dritte 22? Oder ist das irgendwie, ne? Das sind ja Informationen, die habe ich ja gar nicht in der Fülle, in der Dichte, dass die eine vielleicht immer samstags nochmal reinkommt und putzt oder dafür freitags nachmittags immer flexibel einsetzbar ist oder keine Mittagspause macht oder. Und da stellt sich eben in Summe dieses ungute Gefühl ein. Wie wir es letztlich gemessen haben in der Studie ist, ich habe gerade eben gesagt, wir haben gefragt, warum wechselt ihr? Wir haben auch gefragt, wie zufrieden seid ihr mit eurem Gehalt? Ja? Von 0 bis 10. Klassische Skala. Und dann gibt es eben zwei Faktoren. Die haben wir jetzt eben schon so ein bisschen auf der qualitativen Ebene eingeführt, aber wir können die auch wirklich quantitativ beobachten. Ich hatte es eben schon gesagt, die absolute Vergütungshöhe ist der Faktor, der halt am glücklichsten macht, bis zum gewissen Punkt. Das heißt, es ist kein linearer Verlauf, sondern wenn ich zu wenig habe, macht es mich glücklicher, wenn ich mehr kriege. Wenn ich weniger kriege, macht es mich sehr unglücklich. Ab einem gewissen Punkt hat es keinen echten Effekt mehr. Das ist genau das, was man bei einem Hygienefaktor erwarten würde. Und das andere ist, jetzt haben wir auf der Transparenz und dem System schon so ein bisschen rumgeritten, das Vorhandensein eines Vergütungssystems in der Praxis führt zu einem ganzen Punkt auf einer 10er-Skala mehr Zufriedenheit. Das heißt, bei gleicher Bezahlung, gleicher Position und gleicher Leistung, wir haben das natürlich immer korrigiert, ceteris paribus mit anderen Worten, sind Mitarbeitende in Praxen, wo es ein System gibt, ein Punkt glücklicher mit der Vergütung als Mitarbeitende, wo es kein Vergütungssystem gibt. Und das, obwohl sie uns ganz oft noch nicht mal richtig erklären konnten in der Studie, wie das System funktioniert. Fand ich ein bisschen schade. Ich wette, wenn die verstehen würden, wie das System funktioniert, wären die noch glücklicher.
Genau. Und ich glaube sogar, dass auch die Praxisinhaber und Inhaberinnen glücklicher sind, wenn sie ein Vergütungssystem haben. Das haben wir nicht gemessen. Aber das nimmt ja auch ganz viel Stress und Druck von den Schultern. Und was eben, wenn ich so ein Vergütungssystem habe, nicht passiert ist, dass eben nur diejenigen mehr Geld kriegen, die fragen zum Beispiel. Ja? Also in vielen Praxen ist immer noch so, dass diejenigen, die extrovertiert sind und öfter mal hingehen und sagen, jedes Jahr, ne, ich habe das Gefühl, ich müsste mal wieder eine Gehaltserhöhung kriegen, dass sie immer ein bisschen mehr kriegen und andere vielleicht runterfallen. Und das sehen wir immer ganz schön, wenn wir so Vergütungssysteme mitentwickeln und einführen, dann sieht man ja auch den Status quo. Und dann macht man sich eigentlich nochmal auch bewusst und beschäftigt sich auch damit, was möchte ich eigentlich belohnen, was ist mir denn wichtig. Und wenn man da in dieser proaktiven Situation ist, das macht unheimlich Spaß, weil man dann auch wirklich Menschen eine Freude machen kann, wo man sagt, ich sehe deine Leistung, ich sehe, dass du dich vielleicht abhebst, ne? So, und gleichzeitig eben auch einfach nur das Gefühl, es ist in irgendeiner Form fair und messbar. Und wie Christian gesagt hat, alleine das macht die Mitarbeiter schon glücklicher. Und das ist ja das, was die Inhaber auch gerne wollen. Ja. Und
was nicht so richtig gut auf das Thema Vergütung einzahlt oder was, sagen wir mal, den, wenn es darum geht, dass Gehalt ein Hygienefaktor ist und was macht mich denn glücklich oder was verhindert, dass ich in diese Unglücklichkeitsbereich reinkippe, ne? Was wir beobachtet haben, was da kaum tatsächlich wirkt, sind halt so die Dinge außenrum. Ja, sowas wie Präsente, der klassische Obstkorb, Sachgutscheine, Teamausflüge, alles, was man sich sonst als guter Arbeitgeber vielleicht noch so ausdenkt, funktioniert nicht, wenn es darum geht, ob es mit Vergütung zufrieden macht. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen Obstkorb. Also ich schätze es total, dass wir einen haben, weil ich selber gerne Obst esse und jeder, der gerne Obst isst, freut sich, wenn da einer steht. Es freut sich auch jeder über Wertschätzung und Dankbarkeit in Form von Präsenten und alle freuen sich und das ist auch für die Praxis gut, wenn man einen Teamausflug macht, wo alle wieder zusammenrücken und einfach eine gute Zeit haben. Der Punkt ist, das ist nicht Vergütung und ich glaube, das müsst ihr als Inhaber auch im Kopf getrennt kriegen. Oft wird es in Vorträgen in einen Topf geschmissen, dass man sagt, ja, mehr Netto vom Brutto und so und jetzt machen wir mal Optimierung und dann machen wir einen Tankgutschein und dann machen wir noch, weiß ich nicht, x Euro Geschenk, weil das einmal im Jahr kostenlos ist und so. Kann man alles machen, gar nichts davon ist jetzt per se falsch, ne? Steigert vielleicht massiv die Zufriedenheit mit euch als Arbeitgeber, ist halt kein Gehalt, wird von den Mitarbeitenden nicht als Gehalt wahrgenommen, steigert nicht die Zufriedenheit mit dem Gehalt, verhindert nicht, dass jemand, der unzufrieden mit seinem Gehalt ist, eure Praxis wechseln möchte oder muss vielleicht sogar, weil es gar nicht reicht, weil vom Obstkorb, vom Präsent und vom Teamausflug kann man sich eben am Ende des Tages auch keine Miete bezahlen und im Vergleich mit anderen am Stammtisch oder Stammtisch machen die wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, beim gemeinsamen Ausflug mit den Kolleginnen, die man noch aus anderen Praxen kennt oder wenn man sich bei einer Weiterbildung trifft, bei der ZMP-Ausbildung trifft oder, wenn man da vergleicht, dann werden ja diese Faktoren auch nicht auf den Tisch gelegt, sondern dann wird ein Bruttogehalt auf den Tisch gelegt, es wird verglichen und dann ist meins niedriger, da kann ich mir von dem Gesamtpaket auch nichts kaufen.
Aber bei den Unternehmern eben schon, ne? Also bei den Arbeitgebern ist es halt schon so, dass das mal mit berücksichtigt wird. Wenn wir über Vergütungsmodelle sprechen, dann kommt immer, oder wenn ich Entlohnungsberatung mache und wir sprechen darüber, dass irgendjemand, eine Person XY eben mehr Gehalt möchte und dann gucken wir, okay, wie ist zum Beispiel der Umsatz, Umsatz, wenn in einem Bereich eingesetzt, in dem man eben irgendeinen Umsatz erbringt oder nach anderen Faktoren. Und dann kommt immer das Argument, ja Moment, die Person kriegt ja noch einen Sachgutschein, bekommt ja noch vermögenswirksame Leistungen und ähnliches. Und das sind eben Faktoren, das haben wir uns ja schon lange gedacht, die da gar nicht so eine große Rolle wahrscheinlich spielen. Und die auf der einen Seite dazu führen, dass der Arbeitgeber das Gefühl hat, was kriegt die Person dann noch alles? Wir haben ja sowieso schon eben den Unterschied zwischen Netto- und Arbeitgeberbelastung und dann das Gefühl, naja, ich mache ja noch dies und das und jenes. Und wo ich ja nicht nur den Wert berücksichtige, sondern auch meinen Aufwand, den ich damit habe, nämlich zum Beispiel für so einen Gutschein. Ja, das ist gar nicht so wenig aufwendig, je nachdem, wie man es gestaltet. Und dann das Gefühl von, da ist wenig Wertschätzung, das wird gar nicht gesehen. Ne? Und dann diskutieren wir ständig über das Gehalt, obwohl man doch schon das alles bekommt. Und das finde ich super spannend, weil wir auch immer sehen, dass das schon ein Thema ist, was die Inhaber und Inhaberinnen beschäftigt. Wenn wir auf unseren Solvidays einen Steuerberater dabei haben oder ne, wir sprechen einfach nur über steuerbegünstigte Mitarbeiterzuwendung, dann sehen wir immer, wie der Bleistift gespitzt wird und da alles aufgeschrieben wird. Und natürlich sollte man schauen, was können wir da nutzen, ne? Wo können wir steuerlich optimieren. Aber es ist ja auch wichtig, einfach die Erkenntnis zu haben, das sind jetzt nicht die Faktoren, die im Gehalt einfach dazu führen, dass der Mitarbeiter damit jetzt zufriedener ist mit seinem Gehalt, sondern eben es geht um die Optimierung des Bruttolohns, weil das ist der, den ich mit anderen vergleiche und sehe. Und da sollten wir immer öfter auch mal dran denken.
Total. Und dann gibt es natürlich, auch, sagen wir mal, Lösungen, die wir jetzt gerade nicht besprochen haben, die irgendwo dazwischen liegen. Ne? Sowas wie Fahrtkostenzuschuss. Da kommt in der Studie raus, dass der schon eine zufriedenheitssteigernde Wirkung hat. Wenn ich mit den Kolleginnen aus anderen Praxen mein Gehalt vergleiche, dann kann es sein, dass ich den Fahrtkostenzuschuss vergesse, weil der steht eben nicht oben in der Zeile brutto. Der erhöht aber unten massiv mein Netto, weil der nicht zu versteuern ist und keine Sozialabgaben auslöst. Das heißt, wenn eine Mitarbeiterin ein bisschen weiter weg wohnt und man kommt auf, weiß ich nicht, 100 Euro oder mehr im Monat, dann macht das bei den Gehältern natürlich schon oft total Sinn, so etwas zu nutzen, weil auch die Praxis spart ja Sozialabgaben auf diesen Teil. Ne? Jetzt müssen wir mit dem Steuerberater drüber sprechen, man darf nicht brutto durch Fahrtkostenzuschuss tauschen. Ja, aber ich sag mal, wenn es um Gehaltserhöhung geht und so, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das schlau zu gestalten. So etwas wird sehr stark monetär wahrgenommen. Das steigert dann schon die Vergütungszufriedenheit, weil natürlich mehr zum Leben übrig bleibt. Es ist relativ geldnah, also es ist ein monetärer Benefit, der ist nicht abstrakt. Der bringt der Praxis etwas, der macht euch keinen großen Verwaltungsaufwand, das passiert im Wesentlichen im Steuerbüro. Wenn ihr da keine Fehler macht, habt ihr in der Prüfung da auch keinen Ärger mit. Und sowas ist natürlich dann ein klassischer Win-Win. Auch hier trotzdem Vorsicht, weil wenn ihr das gedanklich mit ins Gehalt reinklappt und der Prophylaxekraft wegen mir sagt, du kriegst nicht 3.400, sondern 3.200 und 200 Euro Fahrtgeld, ist für dich netto besser und für uns besser. Müsst ihr halt trotzdem mitdenken, was passiert, wenn sie aus privaten Gründen von 50 Kilometern entfernt einen Kilometer neben die Praxis zieht. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber dann könnt ihr den Fahrtkostenzuschuss nicht mehr auszahlen. Ne? Also das muss man dann schon auch zu Ende denken und es hat alles so ein bisschen, ist alles so ein bisschen zweischneidig, aber eben sowas wie Fahrtkostenzuschuss, auch ein Fortbildungszuschuss, da steht irgendwo zwischen den Dingen, die ganz klar was bringen und zwischen den Dingen, die für die Vergütungszufriedenheit nichts bringen, zum Beispiel beim Fortbildungskostenzuschuss sicher auch mit einer schlauen Gestaltung auch eine Win-Win-Situation herstellen kann. Aber auch hier ist natürlich wieder Aufwand und Administration.
Ja, muss man gut abwägen und einfach genau überlegen, was tun wir. Und wie gesagt, ansonsten einfach mit der Höhe des Gehaltes auseinandersetzen. Christian hat es vorhin gesagt, das ist einfach der Hygienefaktor, das ist das, was darüber entscheidet am Ende des Tages, wie zufrieden bin ich mit meinem Gehalt. Ne? So, und jetzt die Frage, Christian, wenn wir uns das anschauen, ne, wie sich das so verhält, ja, mit den Gehältern und auch mit Gehaltssteigerungen, dann haben wir ja doch auch eine spannende Erkenntnis noch gehabt, was in den ersten Jahren passiert. Wie sieht das aus? Also wie ist da die Zufriedenheit mit den Gehältern? Was ist ja, da die Besonderheit?
Genau, wir haben bis hierhin haben wir jetzt einfach über alle nicht zahnärztlichen Praxismitarbeitenden gesprochen und sozusagen jung und alt alle in einen Topf geworfen. Und eine Sache, die schon auch auffällt in der Studie, ist, dass die Unzufriedenheit mit der Vergütung bei den Jungen am größten ist. Ja? Und da gibt es ein paar Faktoren, die irgendwie zusammenspielen, die ich ganz spannend fand. Ich glaube, was oft passiert ist, auf Arbeitgeberseite ist man oft überrascht, wie hoch Einstiegsgehälter sind. Das ist auch schon was, was wir, Diana nickt, in der Beratung anekdotisch dann oft. Das ist irgendwie ein Triggerpunkt, diese Höhe des Einstiegsgehalts, weil man sagt, na gut, die ist mit der Ausbildung fertig. Im Grunde genommen noch nicht großartig weiter und fortgebildet, noch nicht erfahren am Patienten, noch so begrenzt einsetzbar. Wie kann es jetzt sein, dass dieses Gehalt so hoch ist? Ich glaube, es ist aber auch einfach ein Punkt, das ist sehr gut sichtbar, diese Gehaltshöhe. Die ist einfach sehr gut messbar. Ne? Wenn wir jetzt nach der Gehaltshöhe nach 17,5 Jahren bei der und der Leistung, dann wird es auf einmal nicht mehr vergleichbar. Aber irgendwie beschäftigen sich viele mit diesen Einstiegsgehältern. Das heißt, da ist immer ein gewisser Sprengstoff in dem Thema, wenn dann die Forderungen der Azubis kommen nach Richtung Ende der Ausbildungszeit, was die Kolleginnen der anderen Praxen verdienen und was sie dann auch verdienen möchten. Gleichzeitig beobachtet man dann, dass infolge des Berufseinstiegs nach der Ausbildung die Gehälter quasi gar nicht steigen. Ich vermute, weil die Praxen dann die vermeintlich hohen Einstiegsgehälter kompensieren wollen, nach dem Motto, das reicht jetzt erstmal. Wir sehen dann,
kriegen erstmal deine Leistung.
Ja, wir sehen dann, dass das Gehalt in Jahr 4 nach Einstieg 2,9% höher liegt als zum Einstiegszeitpunkt. Und das ist ja nichts. Also wenn ich quasi 4 Jahre lang mich weiterentwickle, dann bin ich ja definitiv in dieser Zeit für die Praxis sehr viel wertvoller geworden. Hoffentlich, sonst stellt sich die Frage natürlich, also aus beider Seite Sicht, warum ich noch da bin. Ich bin ja sehr viel selbstständiger geworden. Ich kann ja sehr viel mehr selbst machen. Und ich habe natürlich 4 Jahre Entwicklung und 4 Jahre Kostenanstieg. Und wie kann das sein, dass ich dann 2,9% mehr habe, als die, die jetzt gerade wieder Ausbildung mit der Ausbildung fertig ist und frisch einsteigt. Ne? Und das ist, glaube ich, eben begründet in diesem Thema der vermeintlich hohen Einstiegsgehälter, die dann irgendwie triggern und dazu führen, dass man danach eine hohe Zurückhaltung offensichtlich mit den Steigerungen hat. Hinten raus nimmt es dann wieder zu. Ja, das kommt auch aus dem Tarifvertrag mit der Berufserfahrung. Das kommt auch darauf an, wo die Stufen im Tarifvertrag da sind. Ne? Und am Anfang sind da eben nicht so viele und dann geht es ein bisschen langsamer vorwärts. Und sagen wir mal, das ist, glaube ich, eine schlechte Entwicklung, wenn wir das jetzt kreuzen, diese Beobachtung, dass die Gehälter in den ersten 4 Jahren sehr wenig steigen. Wenn wir das kreuzen mit dem Thema, was wir eben hatten, dass es doch vor allen Dingen die jungen Angestellten sind, die bei euch als erstmal noch in Vollzeit letztlich starten, das sehen wir in den Pepito-Daten sehr gut, die dann irgendwann das Thema Kinder on top kriegen. Aus Arbeitgebersicht werden die dann unflexibler und sind nur noch vormittags einsetzbar. Aus Arbeitnehmersicht wird meine Woche auf einmal stressiger und ich schlafe jetzt weniger und muss die Arbeit noch unterkriegen und kriege weniger Gehalt und bin in Steuerklasse 5. Ja. Und da entsteht, glaube ich, eigentlich dieser Unzufriedenheits Buckel oder dieser Unzufriedenheitsbauch, den wir vorhin hatten, wo die Kombination aus Teilzeit und Care-Arbeit mit einem dann auf Teilzeit gerechneten Gehalt, das sich dann über 3, 4, 5 Jahre nicht weiterentwickelt, eben zu einer sehr großen gefühlten Ungerechtigkeit führt.
Mhm. Und, sorry.
Ja, wir können dann eben nicht nur messen, dass die Unzufriedenheit bei den jungen Arbeitnehmenden besonders hoch ist mit dem Gehalt, sondern wir können auch, und das kommt jetzt nicht aus der Gehaltsstudie, sondern auch aus unseren Pepito-Daten, wir können auch messen, dass dort die meisten Austritte sind. Also die Fluktuationsquote, mit welcher Prozentsatz eures Praxisteams im Schnitt die Praxis verlässt, ja, jedes Jahr, ist absurd hoch in Praxen. Aber die sind eben besonders hoch bei den Jungen. Ja, wir sehen zum Beispiel bei unter 25-Jährigen 28% Fluktuation im Jahr. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es noch 19. Das heißt, jede fünfte bzw. jede vierte verlässt die Praxis. Und hinten raus wird es dann deutlich, deutlich kleiner, weil natürlich die Mitarbeitenden in Überzeit sich ein bisschen eingerichtet haben in der Praxis, dann auch ein viel höheres Gehalt kriegen, weil Orientierung ab Tarifvertrag, meine eigene Leistungsfähigkeit geht vielleicht gar nicht mehr hoch, sondern geht vielleicht sogar runter, aber mein Gehalt geht aufgrund des Tarifvertrags immer hoch. Also long story short, wir haben da so eine eingebaute Unzufriedenheit und auch ein Stück weit eine eingebaute Ungerechtigkeit, wenn es am vorderen Ende gehaltsmäßig nicht vorwärts geht und nicht nach Leistung geht und gleichzeitig die Anforderungen an die jungen Arbeitnehmenden vielleicht besonders schnell wachsen. Und wenn wir das dann in Fluktuationen sehen, dann müssen wir uns auch mal mit den Kosten beschäftigen, die das mit sich bringt. Ja.
Okay, das heißt aber, also als Ergebnis könnte man festhalten, wäre es sinnvoll, dass ihr euch ein bisschen intensiver mit den Gehältern der jüngeren, neueren Mitarbeiter beschäftigt in den ersten Jahren und da eben nochmal genauer hinschaut, wer hat denn hier wirklich direkt nach dem Start einfach direkt Leistung erbracht und erfüllt alle Erwartungen zu voller oder vollsten Zufriedenheit und da auch wirklich mal proaktiv überlegt, können wir da vielleicht schneller schon was machen? das hat aus meiner Sicht einfach zwei Aspekte. Das eine ist alles, was wir eben genannt haben, also dass man eben die schneller vielleicht auch motivieren kann, dran zu bleiben, dass sie sehen, Mensch, da entwickelt sich noch was, das ist jetzt nicht mein Gehalt für die Ewigkeit. Ne? Wenn die irgendwie jetzt 3 Jahre keine Entwicklung gesehen haben, haben die vielleicht das Gefühl, okay, das scheint jetzt das zu sein, was ich hier für immer verdienen werde, und sehen auch, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und dass Leistung gesehen wird. Und gleichzeitig könnte es auch ein guter Aspekt dahingehend sein, dass vielleicht auch die ein oder andere Mitarbeiterin, der ein oder andere Mitarbeiter sich entscheidet, in der Position zu bleiben. Weil was wir ja schon auch als Problem in den Praxen identifizieren regelmäßig ist, dass viele, weil sie eben das Gefühl haben, sie können zum Beispiel als ZFA nicht ausreichend verdienen, um sich ihren Lebensstandard zu ermöglichen, dann eigentlich nur den Ausweg sehen, sich weiterzuentwickeln als ZMP, ZMV oder später DH, was natürlich auch toll ist. Ja, also keine Frage, wir brauchen diejenigen, die sich weiterentwickeln. Aber das führt schon auch dazu, dass wir immer wieder Nachschub brauchen und dann viele einfach in dem Beruf der ZFA einfach nur in der Assistenz wenige Jahre bleiben. Und das ist sehr, sehr schade. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es gleichzeitig dazu führt, dass man vielleicht auch dieses Berufsbild einfach interessanter macht und dass sich viele dann auch mehr entscheiden, in dem Bereich zu bleiben, insbesondere die, die das vielleicht ganz, ganz toll machen. Und ich sehe, dass in vielen Praxen da auch schon Umdenken stattgefunden hat. Also ich hatte jetzt ein paar Vergütungssystemgespräche in den letzten 2 Jahren, wo wir eben zum einen gesehen haben, dass viele gar nicht mehr die Berufserfahrung berücksichtigen, also dass sie sagen, dass, oder nicht mehr so stark, nicht mehr in dem Maße, weil sie sagen, ehrlich gesagt geht es mir darum, dass die Leistung erbracht wird und nicht, natürlich haben diejenigen, die lange dabei sind, die Erfahrung und die brauchen wir auch. Aber es ist jemand, der jung dazukommt und sehr eine gute Auffassungsgabe ist, hat und schnell ist und leistungsfähig ist, kann der unter Umständen relativ schnell die gleiche Leistung oder eine ähnliche Leistung erbringen. Ne? Also das war so ein Faktor, den ich häufig gesehen habe. Und das andere eben, dass viele auch bewusst gesagt haben, ich möchte nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Funktionen der Praxis machen, weil auch die ZFA sehen soll, wie wertvoll ihr Beitrag ist, weil sie eben den Behandler hebelt. Und das wäre jetzt in dieser Diskussion, die wir gerade geführt haben, glaube ich, noch vielleicht ein ganz spannender Impuls.
Absolut. Wir sehen, dass auch die Fluktuationsquote bei den ZFAs, eben bei den nicht weiter ausgebildeten ZFAs, ne, die eine Ausbildung gemacht haben und dann überwiegend in der Assistenz tätig sind, dass die am höchsten ist, ja, zusammen mit den Azubis natürlich, ne. Und wir sehen eben auch, dass in den aufstiegsfortgebildeten Berufsfeldern dann die Fluktuationsquoten sinken, weil die natürlich auch besser verdienen. Dann sind wir wieder bei dem Thema Gehalt, ne. Und deswegen absolut, ich glaube, es ist ein Plädoyer dafür, sich, also im Grunde genommen habe ich nichts dagegen, wenn ZFAs sich zu Prophylaxekräften fortbilden, weil wir die in Zukunft auch noch viel mehr brauchen werden. Ne? Gleichzeitig sollten wir, glaube ich, über Karrierewege in der Assistenz vermehrt
absolut
nachdenken. Ja, ich weiß, dass die liebe Michael Klaptor, Grüße, da auch in die Richtung viel arbeitet und Konzepte hat, dass man sagt, okay, du kannst eine Assistenz sein, die am Anfang einsteigt und alles macht, und dann gibt es vielleicht eine chirurgische Assistenz, eine kieferorthopädische Assistenz, eine was weiß ich, ne? Es gibt ja eine kinderzahnmedizinische Assistenz. Das heißt, Möglichkeiten, sich in der Praxis als Assistenz auch fortzuentwickeln und dann auch neue Gehaltshöhen und neue Qualifikationstiefen zu erklimmen. Ja, Teamleitung, Assistenz und so weiter. Genau.
Absolut.
Das sind auf jeden Fall Auswege.
Genau. Und die, Christian, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wir haben in der Studie, oder ihr habt in der Studie ja auch rausgefunden, dass 2/3 der Gehaltsunterschiede über Position und Tätigkeitsfeld kommen. Das ist ja genau diese Diskussion, ne? Das heißt also, da ist schon eine große Spreizung der Gehälter. Und das liegt zum großen Teil eben tatsächlich daran, wie habe ich mich weitergebildet, ne? Also nicht unbedingt die Weiterbildung, sondern in welcher Position bin ich am Ende des Tages tätig, was ja mit der Weiterbildung zusammenhängt. Und in welchem Tätigkeitsfeld bin ich in der Praxis?
Genau, also wir haben in der Studie eine ganze Menge abgefragt und wir konnten dann immer, sagen wir mal, Korrelationen bilden. Gehalt und andere Faktoren und, ne, und was tritt zusammen auf, ne? Ich bin jetzt vorsichtig, sprachlich nicht zu sagen, dass es unbedingt eine Kausalität sein muss, geht jetzt in die Statistik, aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, weil wir ja gar nicht so viel abfragen konnten in der Studie, dass wir Gehälter sehr schlecht vorhersagen können oder dass so ein Modell sehr wenig Erklärungsbeitrag liefert, weil es ja tausend Aspekte gibt, die wir gar nicht abfragen und gar nicht beobachten konnten. Zum Beispiel die Qualität der Arbeit, zum Beispiel das zwischenmenschliche Verhalten und. Ja. Und ich war tatsächlich überrascht, und das dürfte auch ein Spezifikum für diese Branche sein, und das ist auch wieder getrieben sicherlich aus der Tarifvertragsorientierung, genau wie du sagst, dass ich der weit überwiegende Teil des Gehaltes tatsächlich einfach mit der Position und dem Tätigkeitsfeld erklären ließ. Also bin ich ZFA, das ist der Punkt von eben, dann hänge ich in einem Gehaltsband, ja, und offensichtlich bringt es mir dann nichts, wenn ich die beste ZFA bin, das konnten wir nicht messen, aber ich kann aus diesem Gehaltsband nicht ausbrechen. Bin ich ZMP oder ZMV oder Praxismanagerin, bin ich in einem anderen Gehaltsband, ja, und breche da weder nach unten durch jetzt Schlechtleistungen noch nach oben aus, weil mir natürlich, bevor ich nach unten irgendwie wegkippe, wenn ich nicht leiste, immer die Möglichkeit des Praxiswechsels zur Verfügung steht und der nächste Inhaber wieder bereit ist, sogar noch was draufzulegen aus lauter Not und Mangel, um die ZMP, die ZMV oder die Assistenz zu holen. Ja. Also Position und Tätigkeitsfeld bestimmen einfach alles bei der Vergütung, und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, geht nochmal auf den gleichen Punkt von eben. Eigentlich wäre es doch schöner, ich sage jetzt mal ganz stumpf, es ist das gleiche, sind die gleichen Leute im Pool, wenn es fast egal ist, ob du in der Assistenz tätig bist, in der Verwaltung oder in der Prophylaxe, sondern wenn es primär darauf ankommt, wie gut deine Tätigkeit ausgeführt wird. Ne?
Ich habe Kunden, die mit eben das so.
Ja, das ist natürlich ein schönes Modell, ne? Also sag mal, und unter uns gesprochen, in der freien Wirtschaft gibt es ja gar keinen Grund, das anders zu machen. Ne? Ich weiß bei uns ehrlich gesagt bisweilen gar nicht, wer hat einen Master, einen Bachelor oder überhaupt keinen Studienabschluss, weil es ja uns nach der Einstellung auch nicht mehr interessiert, sondern es kommt darauf an, wie die Leute ihre Arbeit machen. Ja? In der Zahnarztpraxis ist es eben anders. Ne? Der zweite Faktor, der Vergütung noch sehr stark beeinflusst, ist eben die Berufserfahrung. Und das ist natürlich das, was du eben schon hattest, ist ja noch schlimmer. Also Tätigkeitsfeld kann man noch verstehen, weil die einen haben mehr Ausbildung genossen, um Tätigkeiten auszuführen. Dass das einen Einfluss hat, wie groß der sein sollte, ist eine andere Frage. Aber Berufserfahrung, ne, 20% Erklärungsbeitrag zu Vergütungsunterschieden. Und das ist eben, wie gesagt, ganz klar aus dem Tarifvertrag herausgetrieben. Was dann kaum noch einen Impact hat, sind so regionale Faktoren. Das werden wir auch oft gefragt. Ne? Kommen wir nachher nochmal drauf. Macht schon einen Unterschied, ja, aber der Erklärungsbeitrag zum Beispiel von Stadt-Land oder von Nord-Süd-Ost-West, der ist dann nur noch im einschlägigen oder niedrig zweistelligen Prozentbereich, macht einen Unterschied, ja, ist aber nicht alles entscheidende ist Position und Tätigkeitsfeld und Berufserfahrung.
Gut, ich meine, Berufserfahrung mit 20% nicht besonders hoch, aber immerhin, dass es eine gewisse Rolle spielt, ist ja auch richtig. Ja, also, dass jemand, der jetzt viel Erfahrung in dem Bereich hat, in der Regel ja auch ja oft Verantwortung übernimmt, ne? Eben nicht immer, aber dann häufig eben auch vieles weiß und auch ein gewisser Experte oder eine Expertin in dem Bereich ist, ne? Insofern sollte man das nicht vernachlässigen, aber eben auch nicht überbewerten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wir hatten das schon, ne? Dass junge Leute oder Leute, die quer eingestiegen sind, zu uns kamen und einfach, wir nennen die immer Rockstars, einfach von Sekunde eins mega geleistet haben, sodass wir dann auch eben eine schnellere Entwicklung dann durchaus auch mal gemacht haben, ne? So, und das, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach sich überlegt, welche Faktoren sind für mich in meiner Tätigkeit wichtig und wie möchte ich das vergüten, ne? Und ich glaube, das können wir gar nicht pauschal beantworten. Ja, okay. Aber wir wissen jetzt schon mal, wie es so über alle hinweg, zumindest das, was die Studie sagt, so aussieht anscheinend.
Um euch nochmal ein Gefühl zu geben, wie groß dann die Unterschiede zwischen Stadt, Land oder Nord, Süd, Ost, West sind, ne? Nur ganz dicken Daumen. Zwischen Klein- und Mittelstädten, ne? Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, ob ich meine, Kleinstädte sind so 20.000 und Mittelstädte so Größenordnung 100.000 oder 200.000, paar hunderttausend, da gibt es quasi keine Gehaltsunterschiede über die Positionen hinweg. Das ist im einstelligen Prozentbereich. Das ist fast statistisch nicht mehr messbar. Ein kleines bisschen anders ist es in den Metropolen. Ja, das sind dann aber wirklich nur absolute Großstädte mit über 1 Million Einwohner oder in der Größenordnung zumindest, also München, Köln, Hamburg, Berlin, da wird es in Deutschland dann schon, da hört es dann schon bald auf, ne? Dort liegen die Gehälter so 3% überm, 3,5, 4% überm.
Die Miete ja auch.
Ja, das kompensiert ja die Miete nicht im Ansatz. Ne? Also Ich kann bei uns hier in der Kleinstadt kann ich für 7-8 Euro wohnen. In Frankfurt komme ich ja unter 15 nicht mehr hin.
Absolut.
Da bringen mir die 4% gar nichts. Im ganz Ländlichen liegen die Gehälter auf der anderen Seite so ein bisschen 2%, 3% vielleicht drunter. Ja? Ist wirtschaftlich natürlich der deutlich bessere Deal für die Mitarbeitenden. Ne? Und dann gibt es Nord-Süd-Ost-West-Gefälle, also zwischen Norden und Westen. gibt es auch hier keinen messbaren Unterschied, ähnlich wie zwischen Klein- und Mittelstadt. Ne? Das heißt, keine Ahnung, zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es jetzt keinen echten signifikanten Unterschied in der Vergütung. Wenn wir die Regionen zusammenfassen, wo es einen Unterschied gibt, gibt es im Süden. Da sind wir so 7% im Schnitt höher. Das hätte man auch erwartet. Das ist dann Bayern und Baden-Württemberg, die wir da zu Süden gezählt haben. Da ist wirklich das Gehaltsniveau strukturell 5, 6, 7% höher. Ne?
Das sehen wir auch.
Und in den östlichen Bundesländern, also in den neuen Bundesländern, wobei sie ja gar nicht mehr neu sind, liegen wir tatsächlich 11% niedriger. Also da sind dann die Unterschiede je nachdem schon groß. Aber was ihr für euch mitnehmen könnt, seid ihr im Norden oder im Westen, seid ihr in der Mittel- oder in der Kleinstadt, dann könnt ihr die Werte aus der Studie direkt übernehmen. Ja? Seid ihr im Süden, im Osten oder seid ihr in einer sehr ländlich oder Metropole, dann kann man mit den eben genannten Zahlen nochmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel ich vielleicht drüber oder drunter gehen sollte oder liegen müsste.
Und jetzt kommt die große Frage. Die Zuhörer sind gespannt, Christian. Wenn Sie sich jetzt Gedanken machen sollen, liege ich da jetzt drunter drüber, je nach Lage, also je nachdem, welcher Region ich bin und mit welchem Faktor sollte ich das versehen, müssten Sie natürlich erstmal wissen, wie hoch sind denn die Gehälter? Also was ist in der Studie rausgekommen? Was sind die Durchschnittsgehälter in den verschiedenen Bereichen?
Ja, ich würde jetzt nicht die Studienzahlen 1:1 zitieren, sondern ich will euch immer so ein Gefühl für die Bandbreiten geben. Ich habe ja eben gesagt, die Bänder liegen dann deutlich auseinander. Ich habe jetzt so gerundete Zahlen, aber damit ihr nur mal ein Gefühl habt, ne, ihr müsst für die Details dann bitte in die Studie gucken und
ist auf der Tonspur eh schwierig.
Tarifvergleich, genau, ich will jetzt Zahlen und so schwierig auf dem Podcast. Aber damit ihr mal ein Gefühl habt, wir reden jetzt immer von 40 Stunden, okay? Wir reden immer von einer Vollzeitkraft in 40 Stunden. Ist uns klar, dass es in den meisten Praxen nicht 40 Stunden sind, aber es lässt sich am einfachsten rechnen. Das heißt, wenn eure Mitarbeitenden 38 machen oder 36 in Vollzeit oder was auch immer, müsst ihr es entsprechend runterrechnen. Ja? Und das andere ist, wir sprechen immer von 12 Gehältern jetzt. Das heißt, wenn ihr 13 Gehälter zahlt, dann müsst ihr die Zahl, die ihr jetzt hört, mal 12 durch 13 nehmen. Ja, bei 13 Gehältern sind die Zahlen natürlich alle kleiner und bei 36 Stunden sind sie auch alle kleiner. Ich sage das deswegen, weil die Zahlen euch jetzt vielleicht hoch vorkommen. Ja, aber ihr müsst gedanklich bei mir bleiben, wenn ihr jemanden dann habt für 36 Stunden bei 13 Gehältern, dann stellt ihr den natürlich zu einem anderen Wert ein, der da vorne draufsteht. Ja, das ist dann Dreisatz. Ja. Als Gefühl, unabhängig von der Berufserfahrung, unabhängig von Nord, Süd, Ost, West, unabhängig von Metropole oder Dorf, ja, wir haben ja eben gesagt, was dann nochmal die Anpassungen wären, liegen wir bei der Assistenz, Stuhlassistenz, sind dann meistens ZFAs, aber wir gehen hier nach einer Mischung aus Tätigkeitsschwerpunkt und Fortbildung, liegen wir im Bereich 3.200 Euro im Median über alle Berufserfahrungsgruppen bei 40 Stunden, bei 12 Gehältern. Und die Bandbreite drumherum ist so ungefähr 400 Euro. Das heißt, 2,8 ist so das untere Quartil, würde man sagen, wo 25% weniger verdienen, ja, und 3,6 ist das obere Quartil. Das heißt, 50% der ZFAs verdienen bei 40 Stunden zwischen 2,8 und 3,6. Ja. Als nächstes haben wir die ZMP. Die liegt im Median bei 3,7. Da seht ihr, was ich meine. Das ist schon ein anderes Level. Also die ZMP liegt im Median schon über den Top 25 der ZFAs. Ja, da ist diese vorhin besprochene mangelnde oder begrenzte Durchlässigkeit, wo es sehr stark nach Tätigkeitswerte Qualifikation eben geht.
Das ist auch das, was viele als Zulage geben, so um die 500 Euro für die Einsetzbarkeit in der Prophylaxe.
Genau. Die liegen dann bei 3,7 im Median. Ja, und die... Und 50% liegen dann am Ende zwischen 3.250 und 4.150 so, also plus minus, da sind die Spannen ein bisschen größer, plus minus 400, 450 Euro. Ja, aber in dem Bereich spielt sich das ab. Die ZMVs liegen dann, und das ist hier sicherlich auch wieder mit einer gewissen Ungenauigkeit versehen, wenn sie in der Verwaltung und oder der Abrechnung eingesetzt sind, so haben wir es jetzt hier betrachtet, ja, nicht am Empfang, liegen die im Bereich 4.000 Euro. Da haben wir in den letzten Jahren auch einen starken Anstieg teilweise gesehen und Auseinanderklaffen von Leuten, die ohne ZMV-Ausbildung am Empfang einfach sitzen und branchenfremd sind, versus Abrechnungsspezialistinnen, Prozessspezialistinnen, die sich um die HKPs kümmern, um die Nachverfolgung, um die No-Shows, um die Terminbuchverdichtung. Da sind die Grenzen mit Praxismanagement dann auch fließend. Ja. Liegen wir bei 4.000 Euro im Median und die Bandbreite geht von 3,5 bis 4.400. Da sieht man auch, die liegen im Median schon wieder in dem Bereich, wo die ZMPs letztlich am oberen Ende liegen. Für Praxismanagerinnen haben wir nicht genug Stichprobe gehabt. Und es ist ja auch kein Ausbildungsberuf, den man jetzt genau definieren kann. Ne? Da haben wir einfach nur gefragt, bist du Praxismanagerin zusätzlich? Da liegen die Zahlen dann nochmal so 5% höher. Aber das würde ich jetzt mal hier ausklammern, weil da ist total Freestyle. Praxismanagerin gibt es auch welche, die, wenn die aus der BWL kommen oder eigentlich Geschäftsführung machen, nördlich von 100.000 im Jahr verdienen. Ne? Also der Bereich gilt da sicherlich. Die Spitzenverdienenden sind in der Studie die DHs, die bei 4.800, 4.850 sowas in der Größenordnung liegen, was schon wirklich ein sportliches Gehalt dann ist und was auch ein schönes Gehalt ist, wo man auch mit der Industrie, mit vielen Berufen dann konkurrieren kann. Wie gesagt, 40 Stunden, 12 Gehälter. Und hier geht die Bandbreite richtig auf. Da geht es unten in Richtung der ZMP letztlich 4.000 Euro, ja, und oben ist fast offen, ja, 5.200 Euro, da liegen so dann die Hälfte der DHs dazwischen. Und hier ist ganz klar, warum das so ist. Das liegt halt sehr, sehr stark am Umsatz. Viele DHs werden dann doch entweder direkt über eine Umsatzbeteiligung am Umsatz vergütet oder zumindest indirekt werden Gehaltsgespräche über Fixvergütung auch sehr stark immer am Umsatz orientiert.
Und da sehen wir auch eine ganz, ganz große Bandbreite, ne? Wie viel Umsatz gemacht werden kann. Und das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie ich die DH bei mir einsetze. Ne? Setze ich sie einfach nur ein, um die ganz normalen prophylaktischen Leistungen zu erbringen und sie macht irgendwie einen Stundensatz von 120, dann wird sie sicherlich auch in einem ganz normalen, idealerweise in einer normalen Gehaltshöhe angesiedelt sein und nutze ich das ganze Spektrum an dem, was ich da eben delegieren darf, dann sehen wir da auch sehr, sehr hohe Stundenumsätze, die teilweise die angestellten Zahnärzte im Schatten stehen lassen.
Das ist, und das gilt bei der ZMP analog andersrum. Es gibt natürlich auch ZMPs, genau, die viel PA-Behandlungen machen und absolut, die verdienen dann WDHs, ohne eine zu sein, ne, wenn sie es können und es delegierbar ist. Ne.
Die Leistung zeigt jetzt, erbringen.
Zeigt jetzt ganz gut auf, dass diese beiden Berufsgruppen im Vorteil sind, weil sie eben immer auch auf der Waagschale auf die andere Seite legen können, wie viel Umsatz sie machen. Ja. Verstärkt nochmal den Punkt, den wir vorhin hatten, das kann die Assistenz nicht. Umso wichtiger dort vielleicht auch, Entwicklungsschritte zu planen, in einem Vergütungs- und Karrieremodell anzubieten und auch zu vergüten.
Es hängt aber auch da ganz stark davon ab, wie die Praxisstruktur ist. Also können Sie es selber in die Hand nehmen oder sieht die Praxis das eben gar nicht vor und ich kann es gar nicht. Ne? Auch das könnte dann wiederum, wenn ich unzufrieden mit meinem Gehalt bin, ein Wechselgrund sein, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier gar nicht mit meiner Umsatzbeteiligung auf ein gewisses Gehalt kommen, weil ich diesen Umsatz hier mit dem Preismodell, mit der Terminstruktur oder was auch immer nicht erbringen kann.
Ja. Jetzt habe ich gerade eben so ein bisschen diese Tätigkeitsgruppe und Ausbildung kombiniert betrachtet, um euch möglichst saubere Mediane geben zu können oder Benchmarks geben zu können. Jetzt gibt es natürlich auch ZFAs, die sich nicht offiziell aufstiegs fortgebildet haben, aber im Praxismanagement arbeiten. Ja, und Praxismanagerinnen, die an der Assistenz einen gewissen Teil der Stunden arbeiten. Das heißt, das ist am Ende natürlich alles in der Realität viel fluider, als wir das jetzt hier besprechen können. Wir sehen aber, dass es sehr, sehr stark nach dem Tätigkeitsgebiet und der Spezialisierung auch geht. Das heißt, ich kann auch als ZFA, ohne die offizielle Fortbildung zur ZMP zum Beispiel zu machen, indem ich mich aber intern fortbilde, in der Prophylaxe einsetzen lasse, wenn ich das kann, kann ich auch einen sehr weiten Weg an einer Vergütungssteigerung gehen. Ja? Also die Tätigkeit ist eigentlich ein ausschlaggebender Faktor. Das, was am Ende an Titel draufsteht, hat aber auch nochmal einen Impact. Und am meisten geht es nach vorne, wenn ich natürlich beides mache, wenn ich als ZMP oder als DH in der Prophylaxe tätig bin. Ja. Sehr komplex die Materie. Ich hoffe, die Zuschauer könnten folgen.
Auf der Turmspur auf jeden Fall.
Ja.
Aber ihr findet einiges davon auch in der Gehaltsstudie, wenn ihr sie herunterladet. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall die Zahlen nochmal ansehen.
Aber ich wollte so ein bisschen Nuance eben auch noch so links und rechts mitgeben, weil es gibt ja am Ende auch kein richtig und kein falsch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn ich jetzt gefragt werde, im Tarifvertrag steht, in der Gehaltsreport Studie steht X, ist das jetzt das richtige Gehalt für meine, ne, was auch immer, Mitarbeiter XYZ. Und so einfach ist es dann eben nicht. Ne? Also das ist ja dann doch auch das falsche Vorgehen.
Glaub,
deswegen dieses Gefühl, genau, dafür zu kriegen, was wirklich passiert in diesen Daten, ist, glaube ich, ganz
gut. Das ist in der Gehaltsstudie eigentlich ähnlich wie im Tarifvertrag. Es soll eine Orientierung geben, damit ihr ungefähr mal gucken könnt, wo stehen wir denn. Und da muss ich natürlich ganz individuell angucken, was geht bei mir.
Ja, und nur sozusagen, was auch mal ein ganz wichtiger Gedanke ist, die Gehaltsstudie sagt nicht aus, wie die Vergütung richtig wäre. Die sagt nur aus, was die anderen
wissen. Wie sie ist, ja, genau.
Ja, und das haben wir bei den Zahnärzten besprochen, das ist bisweilen sehr falsch im Branchenschnitt. Ja. Und von daher, ja, ich muss natürlich immer gucken, dass ich im externen Vergleich fair bezahle. Ne? Aber Sinn machen tut es natürlich erst dann, wenn es sich auch für mich als Praxis lohnt und für den Mitarbeiter irgendwie Sinn macht.
Hilft aber auch, ne, weil wir sehen ja schon auch gerade in den Einstellungen, ne? Neueinstellungen, dass dann manchmal auch ein bisschen hochgepokert wird, was man denn so angeblich verdient, und dann kann man es ein bisschen einordnen, ne, ob es denn realistisch ist oder nicht.
Total. Also die letzten Jahre war das natürlich mit den starken Gehaltssteigerungen. Unsere Benchmarks, die wir auch vor der Gehaltsstudie aus der Kontrollstunden ermittelt haben, waren natürlich immer eine Möglichkeit der Praxis zu zeigen, was mittlerweile normal ist, ob man es mag oder nicht. Ne? In der Zwischenzeit, genau wie du sagst, in die andere Richtung sehen wir, dass die Dynamik sehr stark zurückgegangen ist. Und wir können jetzt auch aufzeigen, und die Forderungen aber teilweise weiter galoppieren, wie in den letzten Jahren. Jetzt können wir auch aufzeigen, was nicht mehr normal ist, ja, für Mitarbeitenden. Talking about Tarifvertrag, weil ich das eben schon als freudscher Versprecher gesagt habe. Jetzt war natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie passt denn das jetzt zum Tarifvertrag? Wir haben schon 5, 6 Mal Referenz drauf gemacht. Also es ist augenscheinlich, dass dieser Tarifvertrag, wir reden jetzt von dem, wie heißt das, Vereinigung der medizinischen Fachberufe, glaube ich, oder Verband der medizinischen Fachberufe, der VMF, dass der eine hohe faktische Wirkung hat. Ne? Der hat keine Bindungswirkung, keiner von euch muss sich an den halten, nach meinem Verständnis, aber er hat einfach eine normative Kraft des Faktischen sozusagen. Alle gucken dann irgendwie doch drauf, auch völlig egal, welche Bundesländer da oben drauf stehen, ehrlich gesagt. Ne? Das ist in meinen Augen für eine Praxis irrelevant, weil die laden den runter und kennen den, und viele von euch eben auch. Ne? Und dasselbe gilt für die Vergütungsempfehlungen, die es eben lokal auch nochmal jeweils gibt, von den Landeszahnärztekammern. Und was wir sehen ist, dass eben, wie gesagt, diese Berufserfahrung sich durch den Markt so zieht. Das kann sich eigentlich nur durch den Tarifvertrag in der Härte erklären. Und was wir auch sehen, ist, dass der Tarifvertrag und das, was sich in der Studie an Mediangehältern eingestellt hat, wenn wir es umrechnen, nochmal, der Tarifvertrag zahlt, glaube ich, 13 Gehälter und mit einem anderen andere Wochenstundenzahl. Aber wenn wir es überleiten, ja, wenn ich es like for like mit 3-Satz umrechne, dann kommt eben raus, dass die ZFA, auch die ZMV und mit Abstrichen auch die ZMP im Tarifvertrag sehr, sehr nah an dem liegen, was hier in der Studie rauskam, was auch wieder zeigt, wie stark die Praxen sich an diesem Tarifvertrag zumindest im Schnitt dann über alle orientieren. Ja. Das ist jetzt mit der Einschränkung, dann könnte man sagen, okay, dann brauchen wir die Studie nicht, dann nehmen wir einfach den Tarifvertrag, aber ich glaube, Sie haben es jetzt 36,5 Mal gesagt, im Tarifvertrag geht es immer um die Berufserfahrung, und das ist ja etwas, was wir ein bisschen differenzierter sehen würden. Das heißt, wenn ich ähnliche Tätigkeitsgruppen aus dem Tarifvertrag mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung mit der Gehaltsstudie vergleiche, dann kommen da sehr gleiche Zahlen raus. Wo es nicht rauskommt, ist die DH. Über die haben wir eben schon gesprochen. Da ist der Tarifvertrag so ein bisschen, glaube ich, die Theorie, und die Praxis ist das, was DHs aufgrund ihrer Umsätze fordern. Das hatten wir eben schon mal, ne? Und in den letzten Jahren haben die natürlich, je nachdem, wie viel PA-Umsätze sie gefahren haben, ja, Diana hat es gesagt, sehr, sehr große Stundenumsätze gemacht und letztlich Gehaltsforderungen stellen können, die deutlich über den Tarifvertrag hinausgehen. Das sehen wir auch in der Studie, wo die Gehälter fast 20% über dem liegen, was jetzt aus dem Tarifvertrag hervorgehen würde.
Genau. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Ja. So zusammengefasst kann man eigentlich sagen, ihr habt bisher schon immer in den Tarifvertrag geguckt, habt da schon mal eine Orientierung, was so die Empfehlungen sind. Ne? Jetzt habt ihr irgendwie noch die dentale Gehaltsstudie, da könnt ihr gucken, wie es denn jetzt tatsächlich ist. Und dann letzten Endes müsst ihr das irgendwie zusammennehmen, dazu noch das packen, was aus eurer Praxis kommt, nämlich in welcher Region sind wir, wie wollen wir vergüten, was ist uns wichtig, und versuchen, eine Art eigenen Tarifvertrag für eure Praxis daraus zu entwickeln. Ne? Das, was wir vorhin als Vergütungsmodell bezeichnet haben, ich glaube, Status quo ist, dass 75% der Praxen nicht so ein System haben, sondern wirklich in einer Einzelkampfbasis bei jedem Gehalt wieder darum diskutieren, und das ganzjährig, immer mit neuen Mitarbeitern. Das sehen wir auch in unserer Beratung. Die kriegen dann immer Nachrichten, hier, die Person will mehr, die will mehr, kann ich das machen? Und eigentlich empfehlen wir euch einmal intensiv damit auseinanderzusetzen, grundsätzlich, und dann einmal im Jahr. Einmal im Jahr damit auseinandersetzen, ist mein Vergütungsmodell so noch in Ordnung? Mache ich eine allgemeine Erhöhung über alle hinweg, die zumindest die Inflation ausgleicht? Passe ich bestimmte Stufen an? Wie sind die Faktoren der einzelnen Personen, wo ich Zulagen definiert habe, die sie für bestimmte Leistungen zum Beispiel bekommen oder Funktionen oder Arbeitsbereiche bekommen? Und damit kann ich mich dann einmal im Jahr auseinandersetzen, und dann kann ich proaktiv auch meinen Mitarbeitern sagen, wie sich das Gehalt im nächsten Jahr entwickeln wird. Und das sollte euch hoffentlich auch aus dieser Spirale rausbringen, in der ihr irgendwie bei jedem Personalgespräch Angst habt, es wird wieder das Thema Gehalt angesprochen. Und gleichzeitig seid ihr auch demnächst dazu verpflichtet.
Genau. Es gibt das liebe Thema EU-Entgelttransparenzgesetz. Wir haben an verschiedenen Stellen schon drüber gesprochen. Wer auf den Solvi-Days ist, der kennt das Thema. Seit dem 7.6. hätte es eine deutsche Implementierung geben sollen. Gibt es nicht. Der Staat hat es leider nicht geschafft, hier die europäische Vorgabe einzuhalten. Ist ähnlich wie bei der Zeiterfassungsthematik. Wird aber kommen. Wäre sicherlich nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Ich glaube, wenn das Gesetz da ist, dann werden wir da sicherlich auch eine Folge zu machen. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass man Gehaltsunterschiede sichtbar machen möchte, dass man auch Diskriminierung bei Gehältern eindämmen will. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist wieder so eine europäische Gesetzgebung, die uns Bürokratie auflastet und gängelt. Ja, und gleichzeitig glauben wir, dass das gar nicht so schlimm ist, sondern dass eigentlich es sehr viele gute Aspekte hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Konkret wird es so sein, dass ihr höchstwahrscheinlich von ganz, ganz vielen Lasten dieser Regulierung nicht betroffen seid in eurer Praxis, in der Größe von Praxen, sondern dass es sehr viele Bürden für große und sehr große Unternehmen nur greifen werden. Da seid ihr meistens drunter. Wie gesagt, alles noch nicht im Detail geregelt für Deutschland. Was auf euch zukommen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, dass man im Recruiting offenlegen muss, wie die Stelle vergütet ist, die man gerade hier besetzen möchte. Was auf euch zukommen wird, ziemlich sicher, ist eine Auskunftspflicht. Das heißt, Mitarbeitende haben ein Auskunftsrecht, zu Durchschnitte abzufragen. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viele Leute habt ihr in eurer Praxis, wo macht ein Durchschnitt Sinn? Ne? Aber wenn ihr 10 ZFAs habt, dann hat eine Mitarbeiterin Recht darauf zu erfahren, was die im Schnitt verdienen und wie ihr Gehalt dazu liegt und warum das höher oder niedriger ist. Und was auch auf euch zukommen wird, ist sicherlich, dass Kriterien für Entgelte in Zukunft nachvollziehbar sein müssen und zugänglich auch ein Stück weit. Das heißt, ihr müsst im Rahmen dieser Entgelttransparenzverordnung und der deutschen Implementierung, oder ihr solltet wahrscheinlich euch Gedanken darüber machen, systematisieren, damit ihr diese Auskunftsgesuche beantworten könnt, damit ihr, wenn es mal vor Gericht geht, vor allen Dingen auch sagen könnt, nee, das ist ganz klar, das Gehalt wird sich zusammen aus XYZ, damit ihr es auch erklären könnt. Und noch viel schlauer wäre es, und dann sozusagen schließen sich jetzt mehrere Kreise aus dieser Folge, noch viel schlauer wäre es in unseren Augen, wenn ihr es nicht als Pflicht seht, sondern als Chance, wenn ihr dieses System proaktiv von euch aus aufbaut, wenn ihr ein Gehaltssystem schafft, dann habt ihr nämlich den Vorteil, was wir eingangs der Folge gesagt haben, dass Mitarbeitende zufriedener sind, wenn es ein Gehaltssystem gibt, wenn es Transparenz gibt. Wir haben den Vorteil, was Diana eben sagte, wenn ihr dieses System aufgebaut habt, es ist Arbeit, das kostet Geld, das kostet Nerven, das ist jetzt kein Kinderspiel, ja, das ist wirklich Aufwand. Aber wenn ihr es habt, dass ihr aus diesen 1000 Individualentscheidungen über die Jahre, Chef, ich bräuchte gerne 100 Euro mehr rauskommt, weil ihr sagt, Moment, das hat bei uns ein System, ich kann es ja gar nicht entscheiden, ja. Es hat den Vorteil, dass ihr auf diese Regulierung perfekt vorbereitet seid, ja. Und es bringt euch natürlich in die Lage, die Stelle, die ihr nach außen ausschreibt, mit einem Gehaltsband zu versehen, weil das kann ja nicht zu niedrig sein, sonst kommt keiner. Es kann aber auch nicht höher sein als das, was die bei euch gerade verdienen. Sonst sagen die alle, Moment, was soll das? Auf der Website steht eine Stelle, die ist besser bezahlt als meine, obwohl die neue wieder mal nichts kann und will gar nicht wissen, ob die taugt. Das heißt, es versetzt euch in die Lage, das zu tun. Und dann sind wir, glaube ich, wirklich an der Stelle, wo wir euch wirklich ermutigen wollten. Schafft euch so ein Vergütungssystem, fangt an. Das muss jetzt, ne, geht erste Schritte, überlegt euch, wie ihr da hinkommt. Seid nicht die 75% der Praxen, die das gar nicht machen. Es hat nämlich die Eleganz, dass wenn jetzt Mitarbeitende mehr verdienen wollen oder müssen, weil sie mit dem Gehalt unzufrieden sind oder davon nicht leben können, dass ihr in einem Vergütungssystem gleich mehrere Auswege habt, da rauszukommen. Die Transparenz stellt sicher, dass wir intern Unfairness und irgendwelche Ungerechtigkeiten eigentlich gar nicht haben können. Ja? Und wenn jemand mehr verdienen möchte, haben wir vorhin gesagt, geht es oft um absolute Gehaltshöhe, dann ist natürlich eine Antwort, die immer valide ist, ist überhaupt kein Problem. Wann in der Woche kannst du mir mehr Arbeitszeit zur Verfügung stellen? Weil unser Vergütungssystem basiert dann ja auf Stunden, ganz klar, und wird nicht mehr für jeden Einzelnen individuell festgelegt, ne, sondern es geht dann über 40 Stunden runtergebrochen und dann auf einen Stundensatz. Und wenn du mehr verdienen möchtest, wann kannst du mir mehr Arbeitszeit anbieten? Und es geht natürlich über Entwicklung. Es geht natürlich über Verantwortungsübernahme. Es geht natürlich über, ich bilde mich im ZFA-Track weiter aus oder ich bilde mich im Prophylaxe-Track weiter aus oder ich wechsle den Track oder wie auch immer man das dann im Detail gestaltet. Das heißt, die andere Antwort ist, du möchtest mehr verdienen. Okay, welche Verantwortung kannst du übernehmen? Welche Leistung kannst du uns anbieten? Wo kannst du für die Praxis noch wertvoller werden, damit wir dich besser bezahlen können? Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann merkt man, dass dieses EU-Entgelttransparenzgesetz eigentlich eine Riesenchance ist, weil sie euch jetzt vielleicht zusammen mit dieser Folge triggert, an der Stelle endlich aktiv zu werden und ja, sich eine ganze Menge Vorteile damit einzuholen, wenn man es einmal sauber geregelt hat. Ich kann aus unserer Erfahrung nur sprechen. Wir haben ein ähnliches, wir haben ein Modell für uns aufgebaut. Ne? Wir sind auf dem Weg, das weiter zu formalisieren. Wir sind auch auf dem Weg, das nach und nach voll transparent zu machen. Ne? Da ist man natürlich nicht an Tag 1. Aber allein, was es uns an Ruhe gibt, Diana, ne? Und wir haben es auch schon bei sehr, sehr vielen Praxen in der Zwischenzeit eingeführt. Das ist wirklich einfach, ja, das ist wirklich hervorragend.
Auch in der Abstimmung miteinander und auch nicht aus der Emotion heraus zu handeln, sondern zu sagen, Moment, wir haben ein System und darüber sprechen wir eigentlich.
Ja. Objektive Kriterien, ja.
Genau. Also zusammenfassend lässt sich sagen, beschäftigt euch intensiv mit dem Thema einmal durch sozusagen. Überlegt euch, wie ihr euch vielleicht ein eigenes System aufbauen könnt, dass ihr da langfristig Ruhe habt. Alles, was ihr heute gehört habt, könnt ihr da sicherlich irgendwie einfließen lassen. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, dürft ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Vielleicht nicht alle auf einmal morgen. Ein Spaß. Aber wir helfen euch gerne oder schauen, wann es uns möglich ist, euch zu helfen. Das können wir mit euch besprechen. Aber gerade in dem Thema Vergütungsmodell, da haben wir eben auch Unterstützung durch den lieben Mike Spitzlei, den ich vorhin schon erwähnt habe, der sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und euch da auch gerne helfen kann. Insofern meldet euch einfach gerne bei uns, dann können wir ein Erstgespräch vereinbaren und darüber sprechen, wie und ob wir euch dabei helfen können. Ansonsten empfehlen wir euch natürlich die Gehaltsstudie herunterzuladen.
Genau, die findet digitale-gehaltsstudie.de. Da sind auch nochmal die ganzen Zahlen, Daten, Fakten drin. Gibt es zwei Teile zu den Zahnärzten. Das war die Folge vom letzten Mal zu dem nicht-zahnärztlichen Praxisteam. Und es wird auch einen dritten Teil geben. Von daher lohnt es sich, da ab und zu mal vorbeizuschauen. Stay tuned.
Sehr schön. Dann hoffen wir natürlich, dass wir euch jetzt für den Sommer wieder ein bisschen Input geben konnten und dass euch die Folge gefallen hat. Erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut.
Das Thema Gehälter bringt euch jetzt nicht mehr zum Schwitzen. Ciao.